Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. Mit 2:1 gewann Kickers Emden am vergangenen Mittwochabend das Nachholspiel bei der FSV Schöning durch 2 Tore von Theo Schröder. In den nächsten Tagen stehen 2 weitere schwierige Auswärtsspiele an, am Donnerstag beim Bremer SV, am Ostermontag bei Phoenix Lübeck. Moin, Carmen.
Hi, Christian.
Wie wichtig war der Sieg in Schöning, auch im Hinblick auf den Abstiegskampf? Hat er sich jetzt erledigt?
Ja, war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg. Ich denke halt auch einfach, um die Moral im Team hochzuhalten, um die letzten Spiele dann vernünftig über die Bühne zu bringen. Abstiegskampf, meiner Ansicht nach, hat er sich erledigt, ja. Also ich glaube nicht, dass Kickers da unten noch reinrutscht. Dafür ist die individuelle Qualität im Team einfach auch zu hoch und das Potenzial. Ich habe Kickers auch nie als Abstiegsmannschaft gesehen in dieser Saison,
komisch,
auch wenn es
ne?
natürlich in der ersten Hälfte lange nicht so gut aussah. Meiner Meinung nach hat sich der Abstiegskampf erledigt, ja. Emdens Stadionsprecher Gerd Krauledat hat letztens mal zu mir gesagt, er hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Sicher ist man erst, wenn man die Punkte hat. Ich lasse das mal so stehen.
Klassiker. Der Spruch habe ich lange nicht mehr gehört. Unser Gast ist ein sogenannter Wintertransfer. Stand in der A-Junioren-Bundesliga bei RB Leipzig im Tor und im Herrenbereich von der Oberliga bis zur zweiten Bundesliga schon in jeder Liga seine Einsätze gehabt. Zuletzt war ein halbes Jahr vereinslos. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Moritz Schulze, moin.
Hallo zusammen, dankeschön für die Einladung.
Gut angekommen in Emden?
Ja, auf jeden Fall. Ja? Bin ja jetzt schon ein paar Monate hier. Die Winterpause hat sich leider ein bisschen länger gestreckt, als wir gehofft haben. Aber so konnte man sich ein bisschen besser einleben.
Ja, wohnst du in Emden oder?
Ja, genau, in Wolthusen.
Ach ja.
Ja.
In die Jano-Wohnung oder was?
Nee.
Da war irgendwie so 3 auf einen Haufen.
Ja, genau, in die von Norman.
Oder so.
Ja, genau. Also es ging dann relativ schnell. Ich war nur 2 Tage im Hotel.
Ah ja.
Und dann konnte ich schon einziehen.
Und schon ein bisschen gesehen. Ganz andere Ecke, als du sonst gewohnt bist oder was?
Ja, war schon in fast ganz Deutschland unterwegs, jetzt mal im Norden. Ist ein bisschen was anderes. Ich bin ab und zu mal durch die Stadt gejoggt. Ist ja relativ fußläufig erreichbar. Bin dann aus Wolthusen mal zum Calisthenic Park. Da sieht man dann mal jede Ecke von Emden. Aber ist ganz schön. Hinten sind so 1-2 Kanäle. Da kann man über die Brücke drüber. Es hat ein bisschen Amsterdam-Feeling, aber jetzt auch nicht zu viel.
Stimmt. War eigentlich abgesprochen, dass du und Petzold erstmal jeder 2 Spiele bekommt?
Ja, uns wurde das vom ersten Saisonspiel mitgeteilt, dass jeder 2 Spiele bekommt. Und dann schauen wir weiter.
Ist noch nichts fest, also könnte so weitergehen?
Könnte so weitergehen, ja.
Wäre okay?
Wäre am Ende wahrscheinlich eine gerechte Lösung.
Ja.
Klar, ich bin hier hingekommen, um jedes Spiel zu spielen. Das hatte ich auch im Eingangsgespräch mit dir mal gesagt, Carmen. Aber wir sind beide mit den Ambitionen hierher gekommen, haben beide eine gute Vorbereitung gespielt. Ich habe jetzt 2 gute Spiele gespielt. Luca hat gut gespielt gegen Schöning. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Ja. Mhm. Wie ist denn so der interne Torhüterkampf? Wie kann ich mir das so vorstellen? Versteht ihr euch gut?
Ja, wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. In der Freizeit haben wir jetzt noch nicht so viel miteinander gemacht. So kann man das auch sagen. Ich hatte das vorher so in Halle gehabt, dass man dann so ein bisschen Zweikampf hatte. Da war man aber nicht im selben Alter. Sven Müller, der jetzt auch noch in Halle spielt, ein paar Jahre älter. Es ist dann nochmal was anderes. Er hatte mehr Erfahrung. Jetzt sind wir so ungefähr auf dem gleichen Stand. Klar, ich habe schon 2 Ligaspiele gemacht. Habe vielleicht ein Stück mehr gesehen, auch durch die 3 Jahre in Paderborn, wo ich auch oft auf der Bank saß. In der 2. Liga. Aber ja, es ist täglicher Kampf. Klar, man versucht immer seine beste Leistung zu bringen im Training, solo im Spiel. Man ist stetig fokussiert. Wie ich es auch schon mal gesagt habe, es kann jeden pushen. Es ist eine besondere Situation. Jeder will spielen. Ich glaube, da hat jeder seinen Respekt davor.
Konkurrenzkampf ist so ein Thema in der Mannschaft. Ich finde, man sieht das auch gut bei den Stürmern jetzt. Schiller, ja, Tito ist ja eher gesetzt momentan, der hat zu viele Tore geschossen und ist so eine Figur hier auch für die Fans. Aber Schiller, Schröder, die pushen sich gut hoch, treffen beide auf den Außen, wenn man sieht, wer da nachrückt. Wir hatten es mal drüber, der Kader ist ja sehr, sehr ausgeglichen auf allen Positionen. Ich finde schon, dass man das merkt, und das war auch Ziel, glaube ich, von Henning, dass man so alle Positionen doppelt besetzen kann.
Man hat es ganz gut in dem Spiel gegen Norderstedt gesehen. Die Jungs, die dann von der Bank kamen, Tobi, ein Schiller, es ist krass gewesen, wie die das Spiel nochmal belebt haben. Und ich glaube, das ist auch eine Folge von diesem Konkurrenzkampf, dass jeder dann sich reinhaut, jeder will sich zeigen. Es laufen viele Verträge am Ende der Saison aus. Und das ist ja die Wahrheit. So steht es auf dem Papier. Und da will sich jeder zeigen, jeder sich empfehlen.
Du hast das Spiel gegen Norderstedt gerade angesprochen. Die Jungs, die dann letztlich auch die Dinger reingemacht haben. Ich glaube, Christian, du hast ja auch nochmal mit dem einen oder anderen davon gesprochen. Ich glaube, jeder von denen hat auch lobende Worte für dich übrig gehabt, weil du hast auch ein ganz wichtiges Ding, auch wie ich fand, gehalten. War kurz nach der Halbzeitpause direkt, wo man hätte dann auch mit 0-2 in Rückstand geraten können. Hast du es selbst auch gesehen, dass das auch so ein, also eine ganz wichtige Aktion deinerseits war?
Ja, ich glaube, dass es eine gute Aktion, ein guter Save zur richtigen Minute war. Klar, wenn wir dann 2-0 hinten liegen, könnte es nochmal schwierig werden. Man weiß nie, was passiert im Fußball. Wir hätten es danach immer noch drehen können, aber ich glaube, dass es schon eine gute Parade war zur wichtigen Situation.
Ja, direkt da gedacht, das ist so ein neuer Save. So ganz lange stehen bleiben, warten und dann diese schnelle Reaktion. Geht es darum, lange cool zu bleiben und den Angreifer vielleicht auch zu verunsichern dadurch?
Ja, die Situation war nicht ganz einfach. Es war so ein Steckpass durch. Klar, die Situation, allgemein die Spiele schaut man sich dann immer öfter mal an. Steckpass durch, er steht alleine vor mir. Er kann viel machen. Er kann den Ball runternehmen, kann an mir vorbeilaufen, kann über mich drüber lupfen. Ich versuche, wie du schon sagst, lang stehen zu bleiben. Dann einfach eine Reaktion zu zeigen, irgendwie den Ball zu halten. Denn wenn er da am Ende den Ball über mich drüber chippt, sagt jeder, hat er super gemacht. So kann man sagen. Hab den Ball gut gehalten.
Ist das für einen Torwart, wie wenn ein Feldspieler ein Tor schießt?
Ja, ich kenne einige Torhüter, die hätten sich in dem Spiel wahrscheinlich auch genauso gefreut, dann wie wenn sie ein Tor geschossen hätten. Für mich ist es dann wichtig, sich auf die nächste Aktion zu konzentrieren, weil beim Eckball kann auch immer was passieren. Standards sind immer gefährlich. Deshalb, ja, freue mich in der Situation natürlich auch, dass ich den Ball gehalten habe, aber Fokus war dann direkt auf der Ecke, dass wir die gemeinsam verteidigen können.
Direkt weiter.
Ja.
War wichtig, überhaupt mal wieder zu spielen, ne? Wie war das halbe Jahr für dich? Wie hast du dich fit gehalten und wie war das mental? Magst du das einmal erzählen für uns?
Es war kein einfaches halbes Jahr, das kann man so ganz einfach raussagen. Klar, man hat immer die Hoffnung, dass irgendwas kommt. Ich hatte die 3 Zweitligaspiele, dann auch in der zweiten Mannschaft von Fürth habe ich 14 Mal, glaube ich, gespielt. Man hat dann schon die Hoffnung und mein Ziel war es auch, in der dritten Liga sozusagen unterzukommen. Dann findet man bis zum Sommer nichts, geht dann trotzdem in Urlaub, hat immer die Hoffnung, dass man vom Berater einen Anruf bekommt. Okay, da und da geht's weiter, es kam dann nicht, dann hatten wir ganz gute Kontakte zum Torwarttrainer nach Cottbus, wo wir angefragt haben, ob ich mich fit halten kann, mal 2 Wochen. Aber das hat dann zum Glück geklappt, da bin ich auch immer noch sehr dankbar, dass ich da war. Dann kam der Anruf aus Mannheim, bin ich zu den Jungs nach Mannheim gefahren, mit denen dann auch ins Trainingslager. Feedback vom Trainer und vom ganzen Staff war sehr, sehr positiv. Sie wollten sich dann aber anhand der Situation, dass das Transferfenster noch sehr lang offen ist, auch nicht entscheiden, haben sich dann für einen anderen Torhüter entschieden, für einen älteren Finn, der jetzt da auch gute Spiele spielt. Klar, man fährt dann immer aus dem Trainingslager mit einer anderen Mannschaft, fährt man nach Hause und man weiß nicht, was passiert jetzt, wie ist der Stand der Dinge. Dann bin ich mit Den Haag ins Trainingslager gefahren, da war das Feedback auch sehr positiv. Ausländische Vereine, da sind auch immer ein Stück weit andere Entscheidungsträger dran, bin ich dann auch zurückgefahren mit einem guten Gefühl, wurde sich dann auch anders entschieden, was im Fußball normal ist. Es gibt viele Torhüter, die den Platz haben möchten und im Endeffekt konnte ich mich dann, dadurch, dass wir auch guten Kontakt nach Jena haben, mich da fit halten, 2,5 Monate, was mir extrem gut getan hat. Ich kannte da schon zwei, drei Jungs. Mit zweien habe ich bei RB gespielt in der Jugend. Einen kannte ich dadurch, dass er mal ein Probetraining in Paderborn hatte, mit dem ich dann immer zusammengefahren bin. Das hat ganz gut gepasst. Die Mannschaft hat mich da super aufgenommen. Wie gesagt, ich konnte mich da jeden Tag fit halten. Das Trainerteam war sehr, sehr zufrieden mit mir. Und am Ende war ich dann auch nochmal anderthalb Monate in Halle. Wie gesagt, es ist nicht einfach, mental vor allen Dingen nicht. Meine Freunde haben mir da extrem geholfen. Meine Familie haben mich da oft auf andere Gedanken gebracht, vor allen Dingen übers Wochenende, wenn man dann doch die Mannschaft, wo du mittrainierst, die spielt. Man selber ist zu Hause, guckt sich die Spiele an, schaut, was so passiert, welche Torhüter sich natürlich auch verletzen könnten, wo man dann reinspringen könnte. Ja, am Ende bin ich trotzdem glücklich, hier zu sein bei Kickers Emden. Der Anruf kam dann von Henning und auf so eine Situation bereitet man sich dann natürlich vor.
Dann das erste Mal Kontakt gehabt, jetzt im Winter, oder haben die vorher auch schon mal angeklopft und gesagt, wenn was möglich wäre, sind wir interessiert?
Vom Winter das erste Mal war vor Weihnachten, hat mein Berater zu mir gesagt, ey, Emden möchte sich auf der Torhüterposition verändern. Habe ich gesagt, okay, gut, ich habe so ein, zwei was von Tim Dietrich gehört, mit dem ich in Halle zusammengespielt habe, was durchweg positiv war. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, lass uns zusammensetzen, lass uns mit Henning unterhalten. Wir hatten dann einen Videocall vor Weihnachten und genau, Henning konnte mich dann von seiner, so vom Verein und so weiter und überzeugen.
Jetzt bist du ja schon eine kleine Weile hier, sag ich mal. Wie ist jetzt dein Eindruck so nach den Wochen und Monaten, die du jetzt in Emden verbracht hast?
Durchweg guter Eindruck. Die Mannschaft ist intakt. Sie haben mich super aufgenommen. Klar, das sagt man immer. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen, aber es ist wirklich so. Die Jungs sind super. Wir machen auch viel abseits vom Platz, sei es Wizard-Spielen, Pokerspielen mit den Jungs. Es macht eine Menge Spaß mit Götti und mit Per war ich schon im Kino. Wir treffen uns gefühlt jeden Tag im Gym, machen da zusammen unseren Kraftplan. Das passt alles.
Erzähl mal ein bisschen, Pokerrunde haben wir schon häufiger mal gehört. Ne? Wer, mit wem pokerst du und was habt ihr im Kino für einen Film geguckt? So? Was ist da so euer Ding?
Wir haben eine Pokerrunde, haben wir oft nach Spielen gemacht. Fabi ist dabei, Tobi ist dabei, Dennis war dabei, Kai ist dabei, das sind so Stör. Ja, wir versuchen dann einen schönen Abend zu haben, vielleicht auch mal das ein oder andere Getränk dann zu trinken, Fußball zu schauen. Wie gesagt, einen schönen Abend zu haben, uns gegenseitig auch mal die Hosen auszuziehen, klar, das gehört auch dazu. Und im Kino haben wir den Thriller geschaut, Housemaid.
Okay.
Genau, war ein guter Film.
Wenn Moritz mit Göttlicher und Manke, das ist auch so eine Körpergröße, ne?
Ich glaube.
Alles 1,90.
Das fällt schon auf, ja.
Da kommt schon was auf die Leute zu, wenn die in der Schlange stehen. Ja.
Richtig.
Nicht schlecht. Hier in Emden im Kino.
Ja, genau.
Ja, okay.
Wurdest du denn eigentlich, sorry.
Nee, bitte.
Wurdest du schon mal, wenn du hier unterwegs warst in der Stadt oder Kino oder so, wurdest du schon mal erkannt und von irgendwem angesprochen?
Nein, das nicht.
Okay. Ja, manchmal, also wenn Spieler länger hier sind, dann gibt es manchmal so ganz niedliche Stories. Ich weiß gar nicht, irgendwer, war das Kalli?
Kalli war auch beim Bäcker und so, das kommt dann schon mal
Kalli
vor.
Kalli war, glaube ich, auch mal am Dave und da wurde er damals von einem kleinen Jungen angesprochen, war auch ganz süß.
Und nach Spielen, das sieht man aber eher die länger da sind, so Schiller, Tito, da wollen die gerne mal Fotos und so, das kommt bei dir noch alles. Das. Wir machen mal eben Entweder-Oder und dann reden wir kurz über Schöning und dann wollen wir dich noch weiter kennenlernen. Ah, cool, dass du da bist, auf jeden Fall. Carmen, legst du los?
Ich leg los, bist du ready?
Ja.
Pizza oder Pasta?
Vor dem Spiel Pasta, nach dem Spiel Pizza, auch wenn es Entweder-Oder ist.
Okay, lassen wir mal durchgehen. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Jetzt Frühaufsteher.
War nicht immer so?
Nein, früher ist es mir ein Stück weit schwerer gefallen, aus dem Bett zu kommen.
Mhm. Elfmeter halten oder 1 gegen 1 retten?
1 gegen 1 retten.
Mitspielen oder auf der Linie bleiben?
Mitspielen.
Laut dirigieren oder ruhig führen?
Laut dirigieren.
PlayStation oder Netflix?
Netflix mittlerweile.
Offensive Spektakelspiele oder taktische 1-0-Siege?
Offensives Spektakel.
Musik vor dem Spiel oder absolute Ruhe?
Musik vorm Spiel.
Ja, was hörst du?
Alles. Ich hatte meinen Spotify-Rückblick und da war ganz oben Mia Julia. Also da könnt ihr euch vorstellen, was so läuft.
Das finde ich ultra witzig gerade.
Also schon AirPods rein und für dich mit Musik.
Ja, genau.
So bestimmte Rituale, die ablaufen dann, oder?
Ja, ich habe jetzt gelernt, dass Rituale nicht ganz so gut sind, sondern eher, man soll Routinen haben. Da gibt es einen Unterschied. Ich beschäftige mich zurzeit ein Stück weit damit. Genau. Und eine Routine ist dann auch die Musik, ob sie zu Hause läuft oder dann im Bus. Das ist immer unterschiedlich. Auch was läuft. Klar, manchmal ist es Ballermann, manchmal ist es Techno. Da ist mein Spektrum relativ breit gefächert.
Aber du interessierst dich schon für Sachen auch so ein bisschen abseits davon. Du sagtest ja vorhin im Gespräch, du guckst mal bei Handballtorhütern, wie die so reagieren, was die machen, um dich weiterzuentwickeln, ne?
Ja, allgemein, was den Sport betrifft, bin ich sehr interessiert. Sei es Handball, mein Opa hat früher Handball gespielt.
Ach, guck.
Da wurde man dann auch ab und zu mal zu Spielen mitgenommen, wie in Leipzig bei der DFK. Basketball bin ich auch sehr interessiert. Wenn es die Zeit zulässt und das Spiel nicht zu spät ist, schaue ich mir ab und zu NBA-Spiele an. Hm. Ja.
Nasse Bedingungen oder trockener Platz?
Nasse Bedingungen.
Ja?
Ja, also am besten kann man natürlich Fußball spielen, wenn man einen trockenen Platz hat, der dann bewässert wird. Mhm. Also das ist das Mittelding. Mhm. Ansonsten macht es nass dann ein Stück mehr Spaß, mich in den Matsch zu werfen.
Elfmeter im Training, lieber schießen oder halten?
Im Training gern schießen.
Das ist auch so, ne? Da muss das mal raus.
Ja, genau.
Welche Szene bleibt dir am meisten im Kopf vom Spiel? Parade oder Fehler?
Es ist als erstes der Fehler, weil ich bin eine Person, ich sehe zuerst die negativen Dinge, weil ich die dann schnellstmöglich verbessern möchte. Am Ende überwiegt dann trotzdem die Freude über eine Parade.
Gut, wollen wir noch kurz über Schöning-Spiel sprechen? 2-1, zwei Schröder-Tore, wie... Ja, erstmal gab es ja eine ganz interessante Hinfahrt. Klassiker im Stau in Bremen.
Ja. Ja. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir standen 1,5 bis 2 Stunden da drin. Hat sich dann schon gezogen. Klar, man kann froh sein, dass man dann nicht ein paar Kilometer weiter vorne steht. Das ist dann immer das Wichtigste, dass es allen gut geht. Mhm. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn dann Krankenwagen an dir vorbeikommt, Polizei an dir vorbeikommt, Feuerwehr, Abschleppdienst. Wie gesagt, dann steht man lieber im Stau, als dass man vorne drin steht.
Mhm. Wie lange habt ihr gebraucht nach Schöning?
Wir sind 11 Uhr losgefahren. Ich glaube, wir waren 17:20 da. War schon eine ordentliche Fahrt, ja.
Mhm. Was macht ihr da so im Bus? Ist da so jeder für sich in seiner Bubble oder seid ihr da auch viel am Quatschen?
Ich persönlich hatte erstmal ein paar Folgen auf Prime Video runtergeladen. Und dann haben wir hinten Wizard gespielt in einer Fünfergruppe und haben so uns die Zeit vertrieben. Genau.
Ja, Anpfiff wurde verlegt um eine halbe Stunde. Das ist dann schon knackig alles, ne? Aus dem Bus direkt Kabine umziehen, warm machen.
Ja, ist dann klar, es ist knackig, aber ich glaube, das ist dann auch genau das Richtige, was du brauchst, dass es knackig ist, dass du dich schnell fokussieren musst. Denn wenn du dann nochmal eine längere Wartezeit hast, dann zögert sich das alles raus. Du fährst gefühlt nochmal runter und so ist es okay. Ich muss jetzt aus dem Bus raussteigen, ich muss mich jetzt umziehen, ich gehe jetzt auf den Platz raus und versuche möglichst fokussiert zu sein.
Was war das für ein Spiel? Was würdest du sagen, sogar auf die erste Halbzeit? Wie seid ihr rausgekommen und bis zum Tor von Theo? Schöning ist nicht so leicht zu spielen, ne?
Ist nicht so leicht zu spielen. Ich war persönlich noch nie in Schöning. Es ist eine komische Atmosphäre, würde ich mal sagen. Ein bisschen Sportplatz-Feeling da mit der Bahn ringsrum. Dann schaust du von der Bank, schaust du so ein bisschen Berg hinunter. Ich glaube, dass wir gut rausgekommen sind. Wie gesagt, wir waren direkt fokussiert, konnten dann in der ersten Halbzeit durch Theo das Tor machen, haben auch nicht viel zugelassen. Ich glaube, dass wir zweimal Glück hatten, dass Schöning nicht direkt zum Abschluss gekommen ist. Der Zeitpunkt vom Tor war natürlich absolut wichtig vor der Halbzeit mit dem Halbzeitpfiff. Ja. So wie bei Deutschland gestern, das ist dann nochmal schwieriger für einen Gegner zu verarbeiten.
Ja, habe mich irgendwie für Theo gefreut, wenn ich das so sagen kann. Der hat ja eine richtig gute Vorbereitung und diese Schulterverletzung hat ihn ein bisschen ausgebremst, kam gegen Norderstedt auch so nicht gut ins Spiel, weil man ihn auch nicht so gut eingesetzt hat. Das war dann eher so ein Schillerspiel, wenn man das sagen kann. Also ich unterscheide die beiden immer gerne. Die kannst du halt anders einsetzen als Theo. So. Und dann fand ich es für ihn jetzt cool, dass er getroffen hat. Vielleicht nimmt er so einen Lauf oder kommt er jetzt in den Lauf, das kann ja passieren.
Ja, wir haben uns alle gefreut. Er hat sich einfach belohnt mit zwei Toren, das ist super. Der Junge hat sich das verdient und hoffen natürlich, dass er dann weiter knipst.
Davor noch eins machen müssen, das war kein Abseits. Wir haben uns noch mal angeguckt, okay. Der Pass hinten raus von Göttlicher auf Tito, der einen cleveren Laufweg macht. Und wenn du es anhältst, siehst du, dass im Moment des Passes Tito nicht im Abseits steht. Ja. Der passt dann auf Theo, das hätte auch schon dann die Führung sein können. Aber ja gut, ging dann in Ordnung, aber Schöning drückte schon, ne?
Ja, genau. Sie hatten viel Ballbesitz, auch in der zweiten Halbzeit, haben dann gedrückt. Wir haben zu viele Standards zugelassen, vielleicht auch zu viele dumme Fouls manchmal, wo du einfach als Verteidiger stehen kannst und jetzt nicht aktiv in den Zweikampf gehst mit dem Gegenspieler. Das sind auch Phasen, die du im Fußball überstehen musst. Das geht von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Sind das immer Phasen im Fußball, wo du selber mal einen Ballbesitz hast, dann hat der Gegner Ballbesitz, dann drückt der Gegner. Das musst du überstehen. Das haben wir als Mannschaft gut überstanden, machen dann das 2-0. Es ist natürlich ärgerlich, dass du dann direkt das 2-1 fängst, weil dann zitterst du natürlich wieder, dann hast du eine Mannschaft, die vorher schon gedrückt hat, die drückt dann auch nochmal. Aber umso glücklicher sind wir dann, dass wir mit 3 Punkten nochmal 5 Stunden nach Hause fahren konnten.
Nochmal 5. Ja. Oh ja, ich hatte so schon geguckt, 4:20 oder so stand schon so im Navi und ja, was dann noch immer dazu kommt, wenn man die Strecke fährt.
Richtig.
Ja. Langer Tag. Geht nur klar, wenn man gewinnt, ne?
Ja, klar, sehr, sehr langer Tag. Die 3 Punkte waren dann wichtig, vor allen Dingen für den Kopf und auch für den Tabellenstand.
Kurze Werbung.
Easter should be the best day of the year. It's a celebration of the resurrection of hope. Come to Crossroads Church and celebrate an empty tomb and a living hope. Info and service times at crossroads.net.
Werbung Ende.
Ja.
Das waren also so die ersten Spiele des Jahres. 7 Punkte aus 3 Spielen. Wie zufrieden bist du damit persönlich? Und aufs Team bezogen, so was muss vielleicht noch besser laufen? Was läuft schon gut?
Zufrieden auf jeden Fall. Wenn man das Lohnespiel sieht, was für Möglichkeiten wir dann hatten auf das 2-0 von Tito, wo der Ball dann über die Latte springt, was einfach Pech ist, kann man so sagen. Ja. Dann hatten wir noch einen Lattenschuss, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, von Kai oder von Mika war das, glaube ich. Wenn wir da das 2-0 machen, dann gewinnen wir das Spiel, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Lohne hat dann schon in der zweiten Halbzeit gut gedrückt. Wenn man das so sieht, dann kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Wir wären natürlich noch glücklicher, wenn wir dann noch 2 Punkte mehr geholt hätten.
Die guten Phasen müssen noch länger werden, vielleicht so.
Die guten Phasen müssen länger werden und die Phasen, wo der Gegner drückt, müssen wir einfach auch ohne Gegentor überstehen.
Ja, vielleicht auch besser kontern. Noch so, um mehr für Entlastung zu sorgen. Aber das ist ja alles so eine Entwicklung jetzt in der Mannschaft, die schon lange angefangen hat. Seit 9 Spielen ungeschlagen, immerhin.
Das ist eine Statistik, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann.
Ja. Jetzt Bremer SV, Phoenix Lübeck. Knackige Auswärtsspiele, ne? Bremer SV auf Platz 7 mit 37 Punkten. Lübeck dahinter, auch 37 Punkte. Kickers jetzt mit einer ausgeglichenen Bilanz übrigens. 8 Siege, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen. Wichtige Bewährungsprobe für euch, ne? Die beiden Spiele, so knapp hintereinander.
Das sind auf jeden Fall Gegner, mit denen wir uns jetzt messen müssen. Bremer SV wird kein einfaches Spiel auf einem Platz. Ich habe es nur von anderen gehört, dass er nicht ganz so gut sein soll. wird ähnlich wie das Spiel gegen Schöning ein Kampfspiel werden, wo uns alles abverlangt wird, aber das ist in dieser Liga einfach so. Jedes Spiel ist so ein Stück weit 50-50, aber wenn wir alles abrufen, was wir können, 100% fokussiert sind, dann bin ich mir sicher, dass wir da auf jeden Fall punkten können und am liebsten auch 3 holen.
Mhm. Die Ausrede mit dem Platz zählt für Kickers zwar nicht. Die lasse ich nicht durchgehen. Aber ansonsten, der Bremer SV hat es gegen Drochtersen jetzt auch nicht schlecht gemacht, muss man sagen.
Ganz spät erst verloren, ne?
2-1 hatten sie ja gefühlt. Ja.
Die machen das Spiel sowieso
knapp verloren, ne?
Tolle Saison mit Vogt als Trainer. Die haben sich gut entwickelt. Ja. Letztes Jahr auch viel weiter unten drin gewesen. Mhm. Und Phoenix Lübeck tut sich Kickers, glaube ich, auch immer schwer gegen in den Spielen. Ich weiß gar nicht, ob die zuletzt mal gegen die gewonnen haben, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber dann auch nach Lübeck. Aber gut, wenn dann jetzt, ne? Vorm Jubiläumsspiel. In der Woche drauf kommt Pauli 2. Schon am 11. mit freien Eintritt. Aktion für Kinder. Wir haben letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Soll eine tolle Fan-Choreo geben. Wie du vorhin sagst, Silvester hatten wir ja schon. Jetzt gucken wir uns die Choreo dazu noch an.
Ja, die Fans machen momentan echt viel. Man muss auch sagen, jetzt Schöning bei der Strecke, bei der Auswärtsfahrt.
Waren die auch wieder, ne?
Auch mit einigen Jungs vertreten.
Chapeau. Und das in der Woche.
Ja.
Das kriegen einige Drittligisten nicht hin, dass die Fans dann so weit mitkommen.
Stimmt.
Ja.
Oft leere Blöcke. Ist undankbar, ne? Für Fans, solche Spiele. Es gibt halt viele Nachholspiele, englische Wochen. Ich mag es auch wohl, so auch unter der Woche und Flutlicht. Aber für die Fans ist das, für Auswärtsfahrten ist das mies.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe einmal mit Halle in Freiburg gespielt, gegen Freiburg 2. Das war auch ein Dienstag oder Mittwochabend, 19.30 Uhr. Also als Fan das gestemmt zu bekommen, ist Wahnsinn.
Mhm. Ein
paar sind auch mitgereist. Wirklich Chapeau vor jedem Fan, der dann mitkommt.
Mhm. Ja.
Wahnsinn.
Aber das hast du bei Emden auch immer, die sind überall, die Jungs. Das ist überall, wenn du in Auswärtsspiele guckst, hörst du die Emder mit ihrer Trommel und mit den Gesängen. Das ist ja oft sehr ruhig. Also ein ganz normales Fußballpublikum ist in Emden ja anders. Du hast ja gemerkt beim ersten Heimspiel gegen Norderstedt, wir haben danach kurz gesprochen, also du sagtest so, ich hatte eine Gänsehaut beim Einlaufen.
Ja.
Was ist so besonders? Ist das so mit der Musik, dass da gleich der Block 5 steht? Oder?
Genau, wenn du rausläufst, dann hast du direkt rechts die Jungs die Stimmung machen. Das ist dann schon imposant. Man kommt dann aufs Feld. Klar, für mich, ich hatte es auch gesagt, ich habe lange nicht gespielt. War ein super Gefühl. Die Jungs haben sehr, sehr gute Stimmung gemacht über das ganze Spiel hinweg.
Mhm. In Grimma geboren.
Richtig.
Landkreis Leipzig. Schon früh angefangen, Fußball zu spielen? Oder hat dein Opa schon auch versucht, so, werd mal Handballer?
Mein Opa hat viel mit mir Fußball gespielt.
Ach, okay.
Im Hof. Ja. Ich war jung. Meine Eltern waren so, ja, was machst du jetzt? So, muss natürlich auch ein bisschen ausgelastet werden. Ich glaube, das ist für einen Jungen ganz wichtig im frühen Alter. Und dann war ich erst beim Hockeytraining, Unihockey. In Grimma gibt es da eine Mannschaft, die spielt Bundesliga. Aber das hat mir nicht ganz so doll getaugt. Und dann haben wir Fußball probiert und da bin ich dabei geblieben. Mit 6 habe ich angefangen, Fußball zu spielen.
Mit 6. Damals schon so lang? Oder also größer als andere?
Im Verhältnis wahrscheinlich schon,
ja.
Aber jetzt nicht ganz so groß gewachsen wie jetzt.
Ich kenne das ja noch von früher, so der längste musste mal ins Tor. Oder der gar nicht Fußball spielen konnte, der über war, musste ins Tor. Bei dir war es wahrscheinlich dann die Körperlänge. Oder wie bist du ins Tor gekommen?
Das war dann in der U11, U12.
Erst Feldspieler.
Ja, genau. Wir hatten zu dem Zeitpunkt dann keinen Torwart gehabt und wir hatten ein Testspiel. Und da hat der Trainer gesagt, willst du mal probieren? Ich so, ja, okay, komm, probiere ich mal. Und dann bin ich im Tor geblieben. Wobei, mein erstes Trikot war damals von Bayern Oliver Kahn. Wieder Nummer 1.
Ja.
Hat sich schon früh abgezeichnet, dann doch vielleicht.
Ja, also ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der mir das Trikot geschenkt hat, der wusste es irgendwoher. Wobei meine Uroma sagt immer, also die wird jetzt 99 im Mai.
Ach, Wahnsinn.
Ihr Mann, der war früher Torwart, den habe ich nicht mehr erleben können. Der hat immer gesagt, du bist wie dein Uropa. Lass ich mal so stehen, ja.
Ja. Wie würdest du dich als Torwart in 3 Worten beschreiben?
Ruhig. Was auch ein bisschen Kontrast ist zu lautstark, aber ich bin eher ein ruhiger, abgezockt und Ausstrahlung, würde ich sagen, so rein persönlich.
Sind das so Sachen, die für dich auch einen guten Torhüter auszeichnen, oder?
Ja, Ich glaube, du musst in den richtigen Momenten einer Mannschaft Ruhe geben, musst aber auch gezielte Ansprachen bringen. Und ich glaube, dass ich das schon vereinen kann.
Mhm. Hast du so ein Vorbild, ich weiß nicht, ob es jetzt noch der Fall ist oder in deiner Jugendzeit, bei dem du gesagt hast, also torhütertechnisch, den finde ich richtig bomb. Bei dem gucke ich mir was ab.
Klar, früher war es immer Manuel Neuer. Ich fand aber Ter Stegen bei Barcelona, als er so ein bisschen seine Prime, sagt man ja, seine Prime hatte, was er mit dem Fuß veranstaltet hat, war schon unglaublich. Was er für Bälle durchs Mittelfeld gespielt hat, zum Stürmer, flach. Da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe davon abschneiden.
Das war Wahnsinn, ne? Bin ja Gladbach-Fan, hab den dann natürlich da erst noch gesehen und dann verfolgst du das und guckst dir die Spiele an und Barca, wie die auch gespielt haben und er hinten raus dachte, das können manche Spieler ja nicht.
Ja, Wahnsinn. Ich habe da immer eine Szene im Kopf, wo er von hinten flach durchs Mittelfeld auf den Stürmer. Unglaublich.
Ja, schade mit ihm, ne? Er hat es verdient gehabt, jetzt finde ich, mal so ein Turnier zu spielen und fit zu sein.
Definitiv. Ja.
Gehört dann dazu, mit Rückschlägen umzugehen. Hast du ja vorhin selber gesagt, auch zum ersten Mal wahrscheinlich so richtig erlebt dann mit dieser freien Zeit, wo man sich vielleicht auch mal Gedanken macht, wie es überhaupt weitergeht, wenn da jetzt nichts kommt, oder?
Absolut, klar. Das ist immer im Hinterkopf. Das ist menschlich.
Mhm.
Ja, klar.
Dass man dann überlegt, wie es weitergeht, wo es weitergeht. Das ist halt Zukunft, ne? Das ist der Beruf, den man ausüben will.
Du hast ja auch gesagt, deine Familie, deine Freunde, das war so der Anker für dich in der Zeit, da mental auch besser mit umzugehen. Ist es trotzdem mental immer, kann ich mir vorstellen, eine große Herausforderung? Kommt man dann irgendwann mit den Jahren auch an den Punkt, wo man sich selbst sagt, okay, so ist das Geschäft einfach, das gehört in diesem Geschäft dazu?
Ja, das war mir schon relativ früh klar, wie das Geschäft laufen kann. Ich hatte jedes Jahr hat man seine Rückschläge, hat seine Situation, wo man sich denkt, okay, gut, so ist das Fußballgeschäft. Damit muss man umgehen, daraus muss man lernen, vielleicht auch Gedanken mal beiseite zu schieben, auch wenn es schwierig ist. Nicht immer denken, okay, hätte, wäre, wenn, weil das bringt nichts, das liegt in der Vergangenheit. Das, was zählt, ist das Hier und Jetzt.
Was ist denn unabhängig vom Hier und Jetzt dein Plan über die Saison hinaus?
Da das Hier und Jetzt zählt, so viele Spiele machen wie möglich. Und dann schaue ich einfach, was Henning sagt. Wie die Gespräche laufen. Klar, man guckt, was sonst noch für Möglichkeiten gibt, aber ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl.
Ja, und wenn er dir anbieten könnte, nächstes Jahr hier vierte Liga als Stammtorwart oder so, wäre für dich wahrscheinlich wichtig, auch einfach mal eine Saison durchzuspielen beim Verein und sicher zu sein, ich bin hier Nummer eins. Und nur so entwickelt man sich ja weiter. Ist extrem wichtig bei Torhütern, Erfahrung zu sammeln, ne?
Absolut, vor allen Dingen in meinem Alter. Klar, ich habe zurückliegend, bin jetzt 6 Jahre, wenn man so möchte, Profi. Jetzt nicht richtig viele Spiele gemacht. Und mir ist auch klar, dass ich in den nächsten Jahren viele Spiele machen muss, um dann den nächsten Step zu gehen. Deshalb ist es essentiell wichtig, Stammtorwart zu sein und die Spiele zu machen.
U17 bist du dann zu RB Leipzig gewechselt. Bist du dann entdeckt worden oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Ich hatte davor mal ein Probetraining in Leipzig, da war ich 12. Da sind dann aber meine Noten so ein bisschen nach unten gegangen in der Schule und wir wussten nicht so richtig, okay, wie geht's weiter? Kann ich zu RB, kann ich nicht zu RB? Und da haben wir dann gesagt, okay, wir lassen das jetzt. Denn zweimal in der Woche nach Leipzig reinfahren ist natürlich dann schon eine Belastung. Und in Grimma habe ich es dann echt gut gemacht im Tor, war auch ab und zu mal bei der Landesauswahl dabei. Und wir hatten ein Testspiel mit der U17 von Grimma gegen die U15. Und die Situation in Leipzig war so, dass relativ viele Torhüter verletzt waren in meinem Alter. Und sie haben einen Trainingstorhüter gesucht. Und so bin ich dann vom Sommer bis zum Winter Trainingstorhüter gewesen in Leipzig. Bin jeden Tag zum Training reingefahren. Meine Mutter und meine Großeltern haben jeden Tag den Weg auf sich genommen für mich. Und im Winter ist dann zum Glück der Wechsel geglückt, da ich ganz gute Leistung gezeigt habe.
Auch mal bei den Herren mit trainiert dann?
Ja, im ersten und zweiten U19-Jahr, im zweiten U19-Jahr dann auch öfter.
Ja, ach, gibt schon so eine Anbindung.
Genau.
Dann zu den Herren, wer ja. stach da heraus, wer hat ja so vielleicht so geschossen, dass du fast nicht halten konntest. Es gab so jemanden oder irgendwie, der so herausstach.
Damals war Julian Nagelsmann Trainer, da war Patrick Schick da in Kunku, die haben dann schon mal gesagt, du gehst jetzt ins Tor nach dem Training und wir schießen ein paar Bälle drauf, schon beeindruckend gewesen, mit welcher Genauigkeit, mit welcher Schärfe die schießen können.
Ja, Schick hat eine gute Klebe.
Eine sehr, sehr gute.
Denkt man immer, der haut die Dinger ins Netz, da zieht sich das Netz immer ganz gut zurück so.
Richtig, ja.
Ja, war Forsberg auch noch da, den mochte ich ja mal gerne.
Der war auch noch da, genau.
Ja, ist ein guter Typ.
Ja.
War ein guter Spieler, ne?
Ja.
Fand ich immer.
Richtig, richtig. Ich weiß noch, wir hatten, ich war oft in der Länderspielpause dann oben. Gulaschi, klar, bei Ungarn, Nationalmannschaft.
Ja.
Tim Schreiber war dann bei Deutschland, Nationalmannschaft, sozusagen mein Konkurrent. Und dann wurde ich immer hochgezogen in der Länderspielpause. Und dann haben wir so Kleinfeldturnier gespielt. Und dann siehst du einfach, was für eine enorme Qualität die Jungs haben. Forsberg, Diego Demme. Das weiß ich noch, der hat sich den Ball genommen, hat gesagt, hier, pass einfach zu mir und dann ist er losgedribbelt und hat jeden aussteigen lassen und hat das Tor geschossen. Mhm. Den brauchte ich einfach nur einen Ball geben und ich habe nichts mehr gemacht. Das ist schon ein Wahnsinn.
Gab es dann zwischendurch auch mal so Smalltalk oder so, dass du mit dem einen oder anderen einfach mal so ein bisschen gequatscht hast?
Mehr oder weniger. Klar, im Torhüter-Team dann schon mehr. Das war Philipp Czauner, der jetzt Torwarttrainer bei Regensburg ist. Damals war auch noch Marius Müller, der bei Wolfsburg zweiter Torhüter jetzt ist. Mit denen hat man dann mehr geredet. In der Mannschaft jetzt weniger. Mit den Jungs, mit denen man in der U19 selber zusammengespielt hat, hat man dann viel mehr Kontakt.
Ja, klar.
Auch mit Nagelsmann mal gesprochen, gab es sowas? Oder hat er sich vor allem um seine Leute gekümmert?
Der hat sich erstmal um seine Leute gekümmert. Hat dann aber natürlich auch den einen oder anderen Spruch mal gebracht, also positiv, wenn du eine gute Aktion hattest, was einem dann natürlich in dem Alter schon gepusht hat.
Findest du ihn gut, auch als Nationalspieler, ein Trainer?
Ja.
Ja, guter Typ?
Ich finde, dass er ein enormes Fußballverständnis hat. Das merkt man einfach, seine Art und Weise, wie er auftritt. Er ist ja auch noch ein junger Trainer, aber nicht ohne Grund hat er RB Leipzig und Bayern München trainiert. Und jetzt die Nationalmannschaft.
Mhm. Ist dir da, du sagtest gerade, da hat er mal den einen oder anderen Spruch gedrückt so oder Lob rausgehauen. Ist dir da einer hängen geblieben bei dir, an den du dich speziell erinnerst?
Bei Nagelsmann nicht mehr. Mhm. Ich weiß noch, ich habe einmal in der Länderspielpause unter Ralf Rangnick mittrainiert. Mhm. Und dann hatten wir Testspiel gegen den polnischen Verein und Abschlusstraining davor. Und wir haben Standardsituation trainiert. Und wer war es? Diego Demme, der sollte mich blocken als Torwart. Und Halzenberg spielt die Ecke und sehr, sehr scharf aufs Tor. Und ich versuche dann rauszukommen, den Ball wegzufausten. Und auf einmal gucke ich links und dann liegt dann Diego Demme im Tor und hält sich so einen Oberschenkel. Fährte Kuss gegeben. Und da kam nur Rangnick und hat gesagt, mach jetzt mal ein bisschen ruhig, Torwart, ne? Ein bisschen ruhig. Das ist mir als einziges so im Kopf geblieben über die Zeit.
Ja, auch Nationaltrainer jetzt.
Ja, auch Nationaltrainer.
Das kenne ich wahrscheinlich schon, wenn Leute weiter unten kommen, die wollen sich ein bisschen zeigen. Die Jungs machen so entspannt Training und dann kommt einer wie du an und blockt den dann erstmal weg.
Man muss sich dann natürlich als Torwart klar auch ein Stück weit wehren. Ich fand jetzt nicht, dass es eine übertriebene Härte war. Der zweite Eckball flog dann auch rein und ich fange den Ball ab und Upamecano und Konaté waren dann noch da. Und da lag ich dann am Boden, weil Konaté dann ein bisschen zu sehr den Körper reingestellt hat. Da muss man sich dann natürlich auch... Ja, ein Stück weit wehren, wenn man ein junger Spieler
ist. Auch ein Büffel, ne?
Ja, Wahnsinn.
Sieht man jetzt bei Liverpool ja immer, wenn der, das ist auch einer der besten Innenverteidiger, wenn der so klar ist im Kopf.
Ja.
Weil zwischendurch hat er mit 2-3, da ist er sehr fehleranfällig, aber sonst finde ich den schon große Klasse, ne?
Ja, auch noch ein junger Spieler.
Darf man nicht vergessen.
Enorme Qualität.
Ja. Wir schweifen ab, können jetzt einfach ewig weiter. Aber schon interessant. SC Paderborn dann, ne? Vor allem in der Reserve. Gespielt, wenn wir einen kleinen Sprung machen, Hallescher FC, dann Greuther Fürth. Und es gab Zweitligadebüt gegen Hannover 96.
Richtig.
War das in Hannover?
Das war in Fürth.
Ach, in Fürth.
Ja.
Aber Fürth ist auch so ein ehrwürdiger Zweitligaverein.
Ja, auf jeden Fall.
War besonders, war sehr nervös?
Es war relativ kurzfristig. mir war klar, dass ich auf der Bank war. Unser zweiter Keeper war verletzt gewesen oder krank. Und dann hatten wir Abschlusstraining. Und Nahuel Noll, der jetzt bei Hannover spielt, schlägt einen langen Ball und fängt auf einmal an zu schreien und Oberschenkel reingezogen und musste dann humpelnd reingehen. Und dann kommt schon der Torwarttrainer zu mir und sagt, ja, jetzt musst du dich vorbereiten. Ja. Er hat dann noch ein paar wichtige Spielszenen zusammengeschnitten. Auch so ein bisschen Highlights von mir, so als Motivation. Und da war dann klar, okay, jetzt spielst du morgen. Berater angerufen, Eltern angerufen, die sind dann noch gekommen ins Stadion. Ja, alles kurzfristig, aber vielleicht auch genau gut so ins kalte Wasser geworfen, wenig Zeit darüber nachzudenken, was passiert. In dem Spiel selber hatte ich nicht viel zu tun. Ich glaube, 1-2 Torschüsse waren das gewesen. Aber zu 0 gespielt, 1-0, war ein relativ langweiliges Spiel, wenn ich mich so recht erinnern kann. Aber glücklich gewesen, enorm glücklich.
Für dich trotzdem ein gutes Debüt, auch wenn dir die Bälle dann nicht um die Ohren geflogen sind?
Ja.
Ja, das kam ja eine Woche später.
Das kam eine Woche später, ja. Das war dann das vorzeitige Weihnachtsgeschenk.
Bitter, ne? Also HSV habt ihr dann gespielt, 0-5.
Richtig.
Um das mal, wer es nicht mehr so im Blick hat. Wird das dann vom Traum zum Albtraum? Weil es ist ja schon geil, in Hamburg zu spielen vor den Fans. Das war ja wahrscheinlich für dich die dickste Gänsehaut bisher von allen.
Auf jeden Fall.
Da einzulaufen überhaupt, oder?
Albtraum kann ich ganz klar verneinen.
Ah, okay. Ich dachte wegen dem 5. Gegentor, aber das Erlebnis steht
im drüber. Spiel denkt man dann, es waren 13 Minuten. Im Spiel denke ich mir so, was passiert jetzt eigentlich hier? Ich weiß noch, Hamburg hat Anstoß, langer Ball, Linksverteidiger will zu mir zurückköpfen. Der Ball rutscht über seinen Kopf ins Tor aus. Der den Eckball geschlagen hat, nimmt den Ball und heizt alle Fans an, das Stadion tobt. Eckball-Tor. Herzlichen Glückwunsch, ne? Dann steht es dann erstmal 1-0. Die haben dann kurz einen Prozess gemacht. Steht es nach 13 Minuten 3-0. Klar, ich habe 5 Gegentore bekommen, aber trotzdem hast du vor 50.000 im Volkspark gespielt, was jetzt auch nicht so vielen gelingt. Und da ist ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
Und am Ende steigt Hamburg auf. In der Saison haben sie es ja endlich mal geschafft. Ist das Wahnsinn, was für eine Wucht entstehen kann im Stadion, wenn die dann auch mal so einen Lauf kriegen und das alles so richtig angezündet ist. Das klingt, wenn man als Besucher da ist, das ist ja schon krass. Du kennst das ja von Dortmund auch gut.
Ja.
Solche Stadien können ja einfach was. Wie ist das unten auf dem Platz? Oder bist du so in deinem Tunnel?
Man ist im Tunnel, aber man bekommt das dann natürlich trotzdem alles mit. Ein Stück weit gedämpfter, weil du in einer kleinen Blase bist. Aber was für eine Wucht dieses Stadion empfachen kann. Natürlich brauchst du eine intakte Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, dass Hamburg letztes Jahr die auf jeden Fall hatte. Es gab ja 1-2 Dokus auf YouTube, die ich mir dann auch angeschaut habe, was ein Selke da für die Mannschaft gemacht hat. Zum Beispiel Trainer Polzin, der da die Mannschaft zusammengehalten hat, die sich komplett an seinen Matchplan jedes Mal gehalten haben. Ja, so steigst du auf, so hast du eine erfolgreiche Mannschaft.
Theo hat das, glaube ich, noch ein bisschen erzählt, ne? Mit Polzin. Der hatte ihn als Trainer. Oder nee, Bent
Andresen.
Also, der hat auch ein bisschen sehr positiv über Polzin gesprochen. Das macht eigentlich jeder, wenn man es in der Doku sieht. Und man denkt erst, wenn man über Interview sieht, oh, okay, ist anders als die anderen. Er redet nicht so gestelzt und ist irgendwie ein eigener Typ. Aber ich finde das cool, wenn die es dann so durchziehen, so bei sich bleiben können und dann Erfolg haben und der Verein dem vertraut. Also mir gefällt das, was Hamburg macht mit ihm und ich gönne denen das dann auch.
Es ist auf jeden Fall der richtige Weg und ich gehe davon aus, wenn jetzt nicht irgendwas passieren sollte, dass sie auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben.
Ja. Wenn man sowas erlebt hat, da unbedingt wieder hin, erinnert man sich da manchmal noch dran und denkt, ey, das will ich nochmal fühlen.
Richtig. Man möchte das am liebsten jedes Wochenende haben. Ist dann wie eine kleine Sucht.
Ist auch dein Ziel.
Auf jeden Fall,
da wieder hinzukommen oder da generell hinzukommen.
Richtig, ja. Ich möchte da irgendwann wieder hin, das ist Ziel. Werde alles dafür geben, dass es klappt. Natürlich an mir selber arbeiten, das ist das Wichtigste. Immer Vollgas geben und im Kopf auch einfach klar zu bleiben. Das ist auch sehr wichtig.
Ich empfehle einmal kurz einen anderen Podcast aus unserem Programm. Und dann kommen wir zu den letzten Fragen. Hast gleich geschafft. Wir haben einen Podcast dabei, der liefert so einen Blick hinter die Kulissen eines der größten Autokonzerne der Welt. Also es gibt den Podcast Volkswagen Too Big to Fail Fragezeichen. In 5 Folgen beleuchten die Volontäre, Volontärinnen der Nordwestzeitung Skandale, Krisenerfolge und die Rolle von VW in unserer Region. Also gerne im Anschluss hier bei Spotify oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ein Follow da lassen und erfahren, wie sehr VW unser Leben prägt. Jetzt gucke ich gerade, Routinen hatten wir schon so ein bisschen drüber. Schritt ins Ausland wäre für dich auch okay?
Ja.
Hast du ja vorhin schon so angedeutet mit Den Haag oder?
Ich würde sehr, sehr gerne mal im Ausland spielen, einfach um die Erfahrung zu machen, mein Englisch ein Stück weit nochmal besser zu machen. Mhm. Relativ egal wo, ich finde Holland ist ein schönes Land, muss ich ganz klar sagen. Klar, Österreich, Schweiz, die Berge, die geben mir auch extrem viel, es ist echt schön. Wo es am Ende ist, mal schauen, aber es ist auf jeden Fall mal ein Ziel, früher oder später.
Jetzt habe ich hier stehen, wer war dein bester Mitspieler bisher? Kannst du auch auf Training und alles beziehen? Wer würdest du sagen, war so outstanding?
Gut, die Profis von RB, das ist nochmal eine andere Hausnummer, da in Konko und so weiter. Wenn ich jetzt in der Mannschaft mit war, im Kader, dann würde ich sagen, Flo Muslia, er hat unglaubliche Qualität. Er spielt ja jetzt bei Düsseldorf. Kosovo-Nationalmannschaft, ja. Der hat einen unglaublichen rechten Fuß.
Also da kann noch was kommen von ihm. Düsseldorf, die ist ja nicht so gut, aber...
Ist er ausgeliehen von Freiburg?
Okay. Ja, das macht nicht mal clever. Ja. Ist auch ein ganz guter Weg, ne? Mal zweite Liga dauerhaft zu spielen, sich zu entwickeln und dann wieder zurückholen.
Richtig.
Finde ich ganz gut. Routinen etc. hatten wir, aber was machst du direkt nach einem Spiel als erstes?
Tatsächlich ist oft der erste Gang ans Handy, auch wenn es, glaube ich, eine schlechte Angewohnheit ist.
Haben, glaube ich, viele, ne?
Ja, man guckt dann schon mal drauf und sonst Musik an und wenn es ein Sieg ist, feiern. Das ist das Wichtigste, mit den Jungs zusammenzusitzen und dann mal ein Getränk aufzumachen, das man sich dann gönnen kann.
Dann schauen wir mal, ob wir jetzt über... die nächsten 2 Auswärtsspiele nochmal dazu kommt, in der Kabine ein bisschen zu feiern, um dann auch mit einem guten Gefühl ins erste Heimspiel dann wieder nach einer längeren Pause, die man auswärts verbracht hat, zu gehen.
Ja, wir drücken die Daumen. Vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung. Gute hat mir Spaß gemacht.
Ja? Schön, das freut uns.
Ja, alles Gute für dich, also persönlich und als Torhüter und überhaupt. Familienmensch, habe ich vorhin die ganze Zeit im Kopf gehabt, weil du hast so schön viel von deinen Leuten erzählt. Gucken die Spiele von dir oder wollen die auch mal herkommen nach Emmen?
Ja, meine Familie war jetzt da, an meinem Geburtstag waren sie da, ja. Wir waren in Borkum.
Ja.
War sehr, sehr schön, 15 Grad Sonne.
Auf jeden Fall.
Der Hund war mit, der hat die Möwen gejagt, weil der hatte viel Spaß.
Oh, schön.
Klasse, vielen Dank, Carmen.
Danke, Christian.
Und ja. Bis zum nächsten Mal. Danke euch da draußen fürs erneute Einschalten. Bis dahin. Ciao.